Ja, auch von mir noch einmal schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, lieber Rainer, für die nette Begrüßung und Einleitung. Und ja, wenn ihr mal die erste Folie, die habt ihr gerade schon mal kurz gesehen. Es geht heute um das Thema Heiliger Geist, aber wir kommen von Ostern, Pfingsten ist in Sicht. Und wenn man den Heiligen Geist so darstellt wie hier, nämlich in dieser schönen Abbildung aus dieser klassischen Bibeldarstellung von Gustave Doré, dann ist das so ein bisschen geheimnisvoll. Da sieht man so diese Flammen, die über den Aposteln schweben. Das Licht kommt von oben, ganz geheimnisvoll, sie sind erwartungsvoll. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das mit dem Heiligen Geist ist geheimnisvoll. Wir sind Christen immer suspekt gewesen, die gesagt haben, ich weiß alles über den Heiligen Geist. Sowas habe ich tatsächlich mal gehört. Ich weiß alles über den Heiligen Geist. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, seht ihr nicht, ich habe mich nicht getraut, das auf die Folie zu schreiben, aber er hat mich jetzt dazu gebracht. Das Thema der Predigt lautet nämlich Quantenphysik und der Heilige Geist. Ach du liebe Zeit, denkt jetzt mancher, was soll das? Keine Angst, es geht nicht um die Tatsache, dass in den 70er Jahren einige Esoteriker und Hippies die Quantenphysik für sich entdeckt haben und gesagt haben, hier haben wir jetzt eine Möglichkeit zu verstehen, dass all die Welt im Grunde nur von einem Geist, vom Bewusstsein geprägt wird. Ich glaube, die haben die Quantenphysik nicht verstanden. Aber ich wollte beginnen mit einer Frage, nämlich wie wichtig die Quantenphysik ist, sieht man an wie vielen Alltagserfahrungen oder besser gesagt an Alltagserfindungen, mit denen wir alle irgendwie mal zu tun gehabt haben, letztlich die Quantenphysik schuld ist. Zum Beispiel der Laser. Habt ihr vielleicht alle mal gesehen. Oder der Transistor, Radios, oder eine Leuchtdiode, die man irgendwo hat. Aber auch technisch kompliziertere Sachen, wie zum Beispiel die Elektronenmikroskopie oder, was mancher aus Krankheitsgründen machen musste, die Magnetresonanztomographie, MRT. Das alles wäre nicht erfunden worden, vermutlich ohne die Entdeckung der Quantenphysik. Nun, was ist die Quantenphysik? Keine Angst, also ich werde jetzt hier nicht referieren. Würde mir zwar Spaß machen, aber das wäre, glaube ich, Sonntagvormittag falsch. Also ganz grob gesagt, sie beschäftigt sich mit dem Allerkleinsten, mit den kleinsten Teilchen. Die Elementarteilchen, noch kleiner als die Atome, die winzigen Objekte, die auch in uns vorhanden sind, aber auch in dieser Kanzel, in diesem Tisch und überall. Alles besteht letztlich aus diesen kleinen Teilen und die Gesetze der Quantenphysik beschreiben, wie diese Teilchen funktionieren. Und neben der Relativitätstheorie, Albert Einstein, ist die Quantenphysik quasi die zweite Säule der modernen Physik und damit auch ja letztlich auch vieler technischer Erfahrungen oder Entdeckungen. Das Problem der Quantenphysik ist nun, vieles, was die Quantenphysiker beschreiben, als Gesetze formuliert haben, das widerspricht eigentlich unserem gesunden Menschenverstand. Ich will mich nur auf eine Sache beschränken. Schon früh hat man gesehen, mathematisch, dass zwei dieser kleinen Teilchen, wenn man sie miteinander in Berührung bringt, die Physiker sagen verschränkt, wenn sie auf lokaler Ebene miteinander gekoppelt sind und dann ein Teilchen ändert, zum Beispiel die Richtung, in die sie sich dreht, ändert, ändert sich das andere Teilchen automatisch mit. So weit, so gut, das kann man sich ja vorstellen, wenn die beiden so zusammen sind. Das Faszinierende an der Quantenphysik ist, wenn man die zwei Teilchen trennt, und zwar nicht nur so wie meine Hände hier, sondern Kilometer entfernt ist, und dann das eine Teilchen ändert die Drehrichtung, ändert sich das andere sofort mit. Und die Frage ist, wie kann man das erklären? Albert Einstein, vielleicht der bedeutendste Physiker des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, das ist Spuk, hat er wörtlich gesagt. Und die ganze Quantenphysik ist dann falsch, wenn die sowas behaupten. Im letzten Jahr war es, glaube ich, Anton Zeilinger, ein Wiener Physiker, hat den Physiknobelpreis bekommen. In seinem Labor in Wien hat er genau solche Experimente durchgeführt. Also Kilometer zwischen zwei Teilchen gehabt, eins geändert, das andere hat sich mitgeändert. Das nutzt man inzwischen auch technisch, natürlich wieder für Kriegskommunikation, nämlich sowas ist absolut abhörsicher. Ja, das kann keiner durchschauen. Aber man weiß nicht, warum. Wenn einer von euch eine Idee hat, warum das so ist, habt ihr den nächsten Physiknobelpreis sicher. So, oder der Laser. Und vielfach ist es so, diese Entdeckungen sind gemacht worden, aber man hat nicht so genau gewusst, wofür kann man das eigentlich nutzen. Das war beim Laser so. Der ist schon 1960 entwickelt worden, die ersten primitiven Laser. Und erst nach und nach hat man erkannt, wozu man das eigentlich nutzen kann. Heute zum Beispiel für Datenübertragung in der Industrie, wenn man mit besonders starken Lasern Metalle schmelzen will. Mancher hat es vielleicht auch selbst erlebt, Augenoperationen zum Beispiel, Augenhintergrundveränderungen. Oder man schießt Laser in die Erdatmosphäre, um dann dort die Luftverschmutzung zu messen. Alles durch die Quantenphysik. Einfache Möglichkeit, man kann damit Katzen unterhalten, wenn man zum Beispiel den Laser nutzt, um einen roten Punkt auf dem Boden zu machen und die Katzen hinterherlaufen und diesen Punkt nie erwischen. Okay. Viele dieser Geräte sind uns tatsächlich im Alltag vertraut, aber wenn man sich ein wenig mit der Quantenphysik beschäftigt, wird das für Laien sehr schwer verständlich. Und ich fand es deswegen so tröstlich, nachdem ich ein Buch über die Quantenphysik gelesen habe von einem Autor, Florian Aigner, ein Physiker aus Österreich, der hat gesagt, wer irgendwann mal das Gefühl hat, Quantenphysik zu verstehen und gleichzeitig aber auch nicht zu verstehen, der hat die Quantenphysik verstanden. Fand ich einen guten Satz. Und jetzt komme ich zum Heiligen Geist, endlich. Denn ich glaube, mit dem Heiligen Geist ist es genauso. Ich übertrage das einfach mal. Wer den Eindruck hat, den Heiligen Geist verstanden zu haben und gleichzeitig weiß, eigentlich habe ich ihn nicht verstanden, der hat ihn verstanden. Ja, ich kann sagen, in der Quantenphysik beschäftigen sich viele heute lieber mit den Auswirkungen dessen, was man entdeckt hat. Und ich habe so bei vielen Christen und den Gemeinden auch beobachtet, dass die sich auch lieber mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes beschäftigen. Mit den Gaben, mit prophetischen Eindrücken oder ja, einfach die Stärkung durch den Heiligen Geist. Wir haben ja gerade aus dem Römerbrief dieses 8. Kapitel gelesen. Aber genauso wie in der Quantenphysik beschäftigt man sich lieber mit den Auswirkungen als mit den Wesen, mit dem Heiligen Geist selbst. Ich kann es gut verstehen, weil vieles ist tatsächlich ja geheimnisvoll. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nun, wer sich ein bisschen auskennt, die Grundlagen der Quantenphysik sind so Ende letzten Jahrhunderts entwickelt worden und auch danach in den 30er, 40er Jahren. Und die wichtigen Leute waren zum Beispiel der dänische Physiker Niels Bohr und der deutsche Physiker Werner Heisenberg. Wenn man jetzt auf den Heiligen Geist geht, was da Grundlagen sind, die wir bis heute für uns nutzen, das ist natürlich das, was unser Herr Jesus uns hinterlassen hat, aber auch was Paulus geschrieben hat. Und ich stelle mir das so vor, Paulus war ja Gründer von Gemeinden und ich denke, dass er mit Staunen, mit Fragen beobachtet hat, was in der Gemeinde durch den Heiligen Geist alles geschehen ist. und dann versucht hat, das aufzuschreiben. Ich stelle mir richtig vor, wie Paulus manchmal so nach Worten gesucht hat. Wie soll ich das beschreiben, was da jetzt gerade passiert ist? Und eine der wichtigsten Entdeckungen oder der Erfahrungen, die Paulus für uns hinterlassen hat und die für uns bis heute einfach eine Grundlage sind, seht ihr hier auf der nächsten Folie. Aus dem Brief, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, und er hat sie daran erinnert: Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört euch nicht mehr selbst. Diese Bibelstelle hat Paulus formuliert, um eine Frage, die ihn beschäftigt hat, zu beantworten: Wie wirkt der Heilige Geist denn im Menschen? Und die Antwort des Paulus war: Er wohnt im Menschen. Ich komme noch einmal auf die Physik. Hätte Paulus Albert Einstein getroffen, hätte und diesen Satz gesagt, hätte Einstein ihn sicher gefragt: Der Heilige Geist, der ist doch außerhalb von Raum und Zeit. Lebt er jetzt an einem konkreten Ort und zu einer bestimmten Zeit in einem Menschen, in einer konkreten Zeitsituation? Das kann doch nicht sein, das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, Paulus hätte geantwortet: Ja, so ist es. Und er hätte noch zugefügt: Wenn der Geist im Menschen wohnt, hebt das das natürliche Dasein des Menschen nicht auf. Der Mensch ist ein anderer, aber er ist doch derselbe. Ich glaube, Albert Einstein hätte sich da wieder gewundert, so wie er das schon bei der Quantenphysik tat. Also, Paulus sagt uns: Der Mensch bleibt, wie er ist, aber die Kraft des Geistes wohnt in ihm. Und dadurch ist er doch ein ganz anderer. Als ich darüber nachgedacht habe, was meint Paulus da eigentlich, ist mir ein Wort von Jesus eingefallen. Das nächste bitte. Und zwar hat Jesus einmal ein Bild gebraucht, um das Wirken des Heiligen Geistes zu beschreiben. Und zwar sagt er: Der Wind, Wind kennen wir alle, der Wind weht, sagt er, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt, wohin er geht, das weißt du nicht. Und damit sagt Jesus: Der Heilige Geist ist wie ein Wind, er ist zunächst mal unsichtbar, aber er hinterlässt Spuren. Ein kräftiger Wind hinterlässt manchmal heftige Spuren, ein ganzer Wald wird verändert. Und der Wind hinterlässt auch Spuren im Menschen. Aber Jesus sagt: Woher er kommt, wohin er geht, das weißt du nicht. Also, wo der exakte Platz ist, wie er das genau macht, das ist geheimnisvoll. Und so muss ich das auch sehen. Der Heilige Geist kommt und er geht und er hinterlässt seine Spuren, aber wir haben ihn niemals unter Kontrolle. Wir können ihn nicht steuern. Paulus führt aber noch etwas Wesentliches und Wichtiges dazu. Ich kenne Christen, sie in vielen Jahrzehnten kennengelernt, die haben ein wenig Angst und Respekt vor dem Heiligen Geist. Ist auch vielleicht verständlich, wenn man sagt, geheimnisvoll. Paulus sagt aber: Der Heilige Geist, wenn er denn in einen Menschen wohnen wird, wird diesen Menschen niemals zerstören. Ja, es gibt dämonische Belastung, die Menschen knechten, zerstören, die Persönlichkeit verändern. Der Heilige Geist wird das niemals tun. Der Heilige Geist engt auch den Menschen nicht ein, sondern er führt ihn gerade erst in die Freiheit, in die Weite. Paulus hat darum gesagt im 2. Korintherbrief, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, große Freiheit. Also er hat beobachtet, der Heilige Geist kommt und geht, er wohnt in Menschen, er bringt Freiheit. Aber was Paulus dann noch anfügt, ist etwas sehr Wichtiges. Was bewirkt der Heilige Geist im Menschen? Und in diesem 2. Korintherbrief schreibt er, er bewirkt, dass wir ihm, und er meint Jesus, immer ähnlicher werden, immer mehr Anteil an dieser Herrlichkeit Jesu bekommen. Das ist eine Umgestaltung und dies ist das Werk des Herrn, es ist das Werk des Geistes. Also die Verwandlung eines Menschen, sagt Paulus, ist die wichtigste Folge der Gegenwart, des Wohnen des Geistes in einem Menschen. Und das führte mich in meinem Gedanken ganz an den Anfang der Bibel zurück. Bitte nächste Folie. So war es nämlich am Anfang. 1. Mose 1, Vers 27. Dort wird gesagt über die Schöpfung, über die Erschaffung des Menschen, dass Gott den Menschen erschuf, aber nicht nur als einen Teil der Schöpfung, sondern als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und Paulus sagt, wenn sich das Reich Gottes durch den Heiligen Geist jetzt wieder ausbreitet auf Erden, dann ist es so, dass Gott an diesen Vers anknüpft und sich quasi neue Menschen schafft. Neue Menschen, wie er es am Anfang gerne wollte und dann durch die Sünde zerstört war. Menschen, die Abbild seiner Herrlichkeit sind, die Abbild Gottes sind. Aber Paulus sagt dann, und das ist wichtig, dieses Bild Gottes in den Menschen hat jetzt ein neues Format, ein neues Ziel, nämlich, sagt Paulus, wie Jesus. Das Ebenbild Gottes heißt, wie Jesus werden. Jesus immer ähnlicher werden, das ist das, was der Heilige Geist in dem Menschen bewirken will. Wir haben gerade schon diese Stelle aus dem Römerbrief gehört, das 8. Kapitel. Und vielleicht habt ihr es mal gelesen. Und ich habe es nochmal gelesen und es ist schon ein wenig verwirrend und sehr komplex. Paulus konnte ja manchmal sehr komplex denken und reden. Das war so, der war Philosoph, Theologe. Aber an diesem Vers wird mir neu deutlich, dass Paulus Geist, Gott und Jesus, also diese Dreieinigkeit, quasi wie eins sieht. Und er sagt, macht da gar keinen großen Unterschied, wenn er davon spricht, dass der Geist im Menschen wohnt. Damit wohnt auch Jesus im Menschen und damit wohnt auch Gott im Menschen. Also für Paulus, und ich denke, wir sollten genauso denken, ist Vater, Sohn und Heiliger Geist letztlich nicht zu trennen. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, der zunächst mal ein bisschen abstrakt klingt, aber der doch sehr praktisch auch in unser Leben hineinkommen kann. Ich möchte das verdeutlichen an einer Stelle, nämlich am Abend vor seiner Kreuzigung war Jesus mit seinen Jüngern noch einmal zusammen. Sie haben Abendmahl gefeiert. Und ich denke, er bereitete sie jetzt darauf vor, dass er heimgehen wird zu seinem himmlischen Vater. Aber er versprach ihnen, sie nicht allein zu lassen. Ich gehe, aber ich werde euch jemanden senden. Und zwar sagt er den Heiligen Geist. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber, jetzt kommt's, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nun, Jesus war über diese 3 Jahre mit seinen Jüngern sehr, sehr eng zusammen. Tag und Nacht waren sie zusammen. Und ich glaube, er war für sie wirklich nicht nur der Lehrer, der sie begleitet hat, sondern er war der Mittelpunkt. Sie haben sich an ihm ausgerichtet. Bei ihm haben sie Schutz gefunden, auch Orientierung, wenn sie Fragen hatten, wenn sie Hilfe brauchten. Und nun sagt er, ich werde gehen, ich werde zu meinem himmlischen Vater zurückkehren. Und ich glaube, das hat bei ihnen doch Enttäuschung ausgeführt. Wer sollte denn diese große Lücke nun füllen, die Jesus hinterlässt, wenn er geht? Und dann sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist senden. Und dann sagt er diese seltsamen Worte. Er sagt, ihr kennt ihn. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zunächst etwas verwirrt waren. Sie waren oft verwirrt, wenn Jesus so etwas Kompliziertes gesagt hat. Aber das, denke ich, hat sie so ganz durcheinander gebracht. Der Heilige Geist, wer ist denn das? Ist doch ein Fremder. Und dann sagt er, ihr kennt ihn. Und am Schluss sagt er, ich komme zu euch im Heiligen Geist. Und damit sagt er, in dem Heiligen Geist kommt Jesus selbst zu seinen Jüngern. Wenn der Geist Jesu vom Vater ausgeht und zu seinen Jüngern kommt, kommt letztlich Jesus zu ihnen. Und dann fügt er noch etwas zu. Wenn jemand mich liebt, dann wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben, und dann sagt er, und wir, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich habe diesen Satz nochmal neu gelesen. Wir alle kennen ihn. Aber haben wir ihn richtig verstanden? Können wir ihn richtig annehmen? Also mir fällt das manchmal schwer. Aber Jesus sagt das. Wenn der Heilige Geist in uns ist, bin ich in euch und der Vater ist es auch. Das ist wirklich eine gewaltige Aussage. Manchmal ist es gut, solche Bibeltexte nochmal neu auf uns wirken zu lassen, auch wenn sie sehr vertraut sein mögen. Denn die Bibel hat Kraft. Stärkere Kraft als meine Worte. Die Bibel hat Kraft. Und so ein Bibelwort kann uns erreichen in einer Tiefe, die menschliche Worte nicht erreichen können. Sie können uns radikal verändern. Jesus sagt, der Heilige Geist, wenn er in euch Wohnung nimmt, ist der Geist des Vaters, der Geist von mir und der wohnt jetzt in euch. Ich sag mal, er ist unter uns, in uns hinein, unter unsere Haut gekommen. Keiner weiß, wie man sich das vorstellen kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, der Heilige Geist wohnt hier oder da im Menschen. Manche haben versucht, ihn im Gehirn zu suchen. Da gibt es Hirnforscher, die haben bei Nonnen und bei Mönchen im Gehirn Untersuchungen gemacht, um festzustellen, ob das Gehirn anders aussieht als bei Nicht-Frommen. Ja, es gab gewisse Unterschiede, die haben aber, glaube ich, weniger mit dem Geist zu tun, sondern mit der Lebensweise. Also im Gehirn kann man den Heiligen Geist zumindest menschlich nicht messen. Aber er ist da. Genau das hat Jesus seinen staunenden Jüngern vor der Kreuzigung versprochen. Und ich glaube, das können wir alle, wenn wir wollen, auch heute noch ganz real erfahren. Für mich ist der Heilige Geist ich sage es mal ein wenig, ja, aber ich bin schon voller Ehrfurcht, aber ich möchte es mal so sagen, er ist für mich der beste Freund, den ich habe. Er ist immer da. Ich kann mit ihm reden. Er versteht mich. Und das Tollste ist, was man von manchen Freunden nicht immer sagen kann, er liebt mich, er nimmt mich an, wie ich bin. Er meint es gut mit mir. Das können wir nur von wenigen Menschen sagen. Aber der Heilige Geist ist so. Er ist in uns. Und das will, und jetzt komme ich zurück zu Paulus, das will uns verändern. Allein dieses Wissen. Ich denke, viele Christen freuen sich daran, dass sie verstanden haben, ihnen ist die Schuld vergeben. Wir kommen jetzt von Ostern. Und weil ich angenommen bin und weil Jesus für meine Schuld gestorben ist, werde ich auch einmal bei ihm sein. Ich werde in den Himmel kommen. Aber das eigene Leben sozusagen dazwischen, zwischen dieser Entscheidung für Jesus und dem Weg in den Himmel, ist bei vielen ein Kampf, ein Krampf. Man versucht, heiliger zu leben, mehr nach dem Wort Gottes zu leben, aber schafft es nicht. Man setzt alles daran, ähnlicher zu werden wie Jesus, aber bleibt doch derselbe. Und an der Stelle glaube ich, und Paulus würde mir jetzt zustimmen, fehlt diese Erkenntnis, der Heilige Geist ist in dir. Und es ist seine Aufgabe, genau das zu tun, dich zu verändern, dich ähnlicher zu machen, Jesus. Es fehlt diesen Christen, ich sag mal so, ein Geistbewusstsein, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und ich bin so sicher, Paulus hatte genau das. Er hat verstanden, Jesus lebt in mir. Und das hat sich ganz praktisch ausgewirkt in seinem Leben. Und er hat so viel davon in seinen Briefen geschrieben, zum Beispiel im Galaterbrief, eine ganz zentrale Stelle, vielleicht die nächste Folie mal, dass er sagt, er hat das nochmal alles zusammengefasst, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ne? Wir selbst versuchen da sozusagen aktiv zu werden, dass wir nicht mehr so sind, wie wir früher waren, und Paulus sagt, vergeblich. Das werdet ihr nie schaffen. Überlasst es dem Geist Gottes, euch zu verändern. Und dann hier im Galaterbrief, ich lese es nur mal vor, fügt er hinzu, wie sich das auswirkt. Er spricht dann von einer Frucht, die wächst, die der Geist Gottes hervorbringt. Und er kennt hier diese Stelle sicherlich: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und er sagt dann natürlich, wer Jesus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und dann fügt er hinzu, da wir durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt uns von diesem Geist bestimmen lassen. Nun, Paulus war mit Sicherheit Realist. Diese Briefe hat er geschrieben an Gemeinden, die alles andere als perfekt waren, die alles andere als liebevoll, freudig, immer friedevoll, geduldig, freundlich waren. Genau das Gegenteil, muss man leider sagen, war in vielen Gemeinden präsent. Darum verstehe ich auch das, was er hier schreibt, als eine Richtung, die er vorgibt. Die Wirklichkeit des Lebens der Christen damals und das, was Paulus hier schreibt, stimmt oft nicht überein. Und ganz ehrlich, in meinem eigenen Leben, in unserem Leben wird das auch nicht so sein. Zumindest nicht immer. Aber Paulus sagt, hier ist der Weg Gottes. Geht diesen Weg. Und ich will es mal in einem modernen Wort ergänzen, nur in der Kooperation, unser ganzes Leben, ich bin viel in der Forschung unterwegs, kooperieren ist das A und O. Man muss mit anderen zusammenarbeiten, alleine ist man nicht gut genug. Und für das geistliche Leben ist das absolut das Zentrale. Ich muss mit dem Heiligen Geist in mir kooperieren. Ich muss auf ihn hören, ihm folgen, ganz eng. Wenn ich das nicht tue, aus eigener Kraft etwas verändere, dann verändert sich nichts. Und Paulus würde jetzt ergänzen und sagen, all das, was ich im Leben von Menschen an Veränderung sehe, das hat nichts zu tun mit deren Kraft und Disziplin. Oh, es gibt so viele disziplinierte Christen. Keine Frage. Aber da, wo Menschen verändert worden sind, ist es ein Wirken des Heiligen Geistes. Paulus ruft darum in seinen Briefen die Christen damals und bis heute uns auf, setzt alles darauf, dass ihr das Wirken des Heiligen Geistes in euch fördert, kooperiert mit ihm. Und ich schließe jetzt mit einem Bild, das nicht in der Bibel steht, das aber jeder kennt. Nämlich jedes Jahr zu Weihnachten findet das große Auspacken statt. Das baue ich sicher auch so. Anschließend muss man das ganze Packpapier beiseite räumen. Wir bekommen viele Geschenke, hoffentlich von Menschen, die uns hoffentlich lieben oder zumindest mit den Geschenken ausdrücken wollen, dass sie uns lieben. Und genau dasselbe hat Gott, unser himmlischer Vater, der uns liebt, mit dem Heiligen Geist gemacht. Als wir Kinder Gottes geworden sind, bekommen wir den Heiligen Geist sogar ohne Verpackung als Geschenk. Aber wir müssen ihn annehmen, quasi auspacken. Dann erst wird sich das neue Leben entfalten. Solange wir dieses Geschenk unbeachtet in der Ecke stehen lassen, wird nichts passieren. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns jeden Tag bewusst daran erinnern, dass der Heilige Geist in uns ist. Eine Zeit lang, seit einigen Monaten bete ich das, jeden Morgen. Heiliger Geist, du bist in mir. Was haben wir heute vor? Irgendwie so. Klingt nicht so fromm, aber funktioniert. Er ist in uns und er hat etwas vor an jedem Tag. Und dann können wir mit ihm in ein Gespräch treten. Und wir dürfen ihn auch in ganz konkreten Situationen und Herausforderungen bitten, wirke in uns. Das ist das, wenn wir den Heiligen Geist als Geschenk Gottes an uns auspacken, dass wir ihn wirklich in alle Lebenssituationen mit hineinnehmen. Und das darf ich so sagen, und ich denke, viele können es bestätigen, der Heilige Geist kennt sich echt mit Menschsein aus. Der weiß, was das ist. Und er kennt auch uns viel besser, als wir uns selbst kennen. Und das Allerbeste, er liebt uns, er fördert uns. Was kann uns eigentlich Besseres geschehen? Das ist der geniale Plan Gottes, den er hatte, als er den Heiligen Geist gesandt hat. Und ich denke, Paulus will uns ermutigen, entdeckt den Heiligen Geist neu in euch. Und ja, ganz praktisch. Nicht immer so wie an Pfingsten, als er so mit Wehen und Wind kam und viele großartige Dinge geschehen sind. Am Ende entstand eine ganze Gemeinde. Das kann auch mal sein. Der Heilige Geist kann wehen und ganz stark wirken. Aber was für mich das Faszinierende ist, obwohl er diese Stärke hat, diese Größe hat, ist er sehr zärtlich, sehr klein. Er weiß, dass wir zerbrechlich sind und geht auf uns ein, geht auf unsere Ebene und redet zu uns, wirkt in uns. Wir dürfen das neu annehmen. Dazu ermutige ich uns Paulus und ich auch. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Amen.